Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bin ich schon? Ja. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Würden Sie bitte, genau, Dankeschön. Ja, es hat sich ein bisschen verzögert. Natürlich, so eine große Runde braucht ein bisschen mehr Zeit, wenn alle was sagen wollen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da sind und Interesse zeigen für diesen systemischen Krimi. Ich stelle mich erstmal vor, mein Name ist Christiane Sauter und ich habe seit 20 Jahren eine Gemeinschaftspraxis für systemische Psychotherapie zusammen mit meinem Mann Alexander, der hier rumläuft, in Ravensburg. Das heißt, ich schreibe aus der Praxis und habe sehr, sehr viele Fachbücher geschrieben und Sie müssen wissen, Fachbuch schreiben ist Arbeit. Ist richtig Arbeit, da muss man Quellen recherchieren, das muss wissenschaftlich korrekt sein. Und zwischendurch gönne ich mir dann mal einen ganz besonderen Luxus und verpacke das, was ich mache, in Belletristik. Und da ich gerne Krimis lese, habe ich gedacht, ich möchte gern auch mal einen schreiben. Habe dazu eine Geschichte gewählt, die ich tatsächlich erlebt habe mit einer Familie. Also großteils ist alles von dem, was ich hier in diesem Buch Geschwisterliebe beschreibe, ist tatsächlich passiert. Ja, und manches mag man gar nicht glauben, dass sowas echt passieren kann, aber wie gesagt, das Leben schreibt die interessantesten Geschichten. Ich habe das natürlich so verändert, dass sie sich nicht wiedererkennen und die haben auch ihr Okay gegeben. Also wer zu mir in die Praxis kommt, muss nicht Angst haben, dass er im nächsten Buch verhackstückt wird. Ja, und ich erzähle Ihnen mal so ein bisschen, wie das losgeht mit dieser Geschichte. Sie ist deshalb systemisch, weil sie nicht nur eine Generation umfasst, sondern drei. Ja, denn wir Systemiker gucken ja, wo kommt jemand her? Was hat dieser jemand gelernt in dieser Zeit? Also was haben die Großeltern gemacht? Was haben die Eltern gemacht? Was machen dann die Kinder? Wir glauben nicht, dass sich Ereignisse vererben können. Ja, wie soll das gehen? Da gibt es keine Grundlage dafür. Aber Menschen reagieren auf das, was sie erleben. Und das geben sie als Verhaltensmuster von einer Generation an die andere weiter. Und das lernen wir als Kinder. Ja, also wenn wir in der Grundschule sind, dann wissen wir, wie Beziehung funktioniert. Müssen Sie sich mal vorstellen. Das meiste davon haben wir gar nicht behalten, ist nicht im Bewusstsein, weil unser Gedächtnis erst sich so langsam entwickelt. Also wir können das gar nicht wissen, aber wir gestalten unsere Beziehungen danach. Und deswegen gucken wir immer auch, also wir Systemiker, wo kommen ganz bestimmte Muster her? Denn die gute Nachricht an Sie alle ist, wenn wir wissen, warum wir wie reagieren, dann können wir es verändern. Vorher nicht. Also die Geschichte fängt so an, dass da eine junge Frau aufwächst in einer Kleinstadt in Hessen. Könnte aber auch überall anders in Deutschland sein, das spielt nicht so eine große Rolle. Und sie leidet sehr darunter, dass in ihrer Familie eine Fassade aufrecht erhalten wird. Kennen Sie ja vielleicht. Ja, da passieren Sachen in der Familie und die sind dann eher so unter der Oberfläche. Man lässt sie nicht raus. Und was lernen Kinder, die in so Familien aufwachsen? Ja, die lernen, das, was da ist, nicht zu sehen und nicht anzusprechen. Ja, kennen Sie vielleicht oder Sie kennen Freunde, die Freunde haben, die sowas schon mal erlebt haben. Und genauso geht unsere Geschichte los. Also die junge Frau hat ein bisschen länger bei der Arbeit gehabt, weil sie hat noch kurz noch was reingekriegt. Sie ist Buchhalterin und kommt jetzt zu spät zum Abendessen. Und in dieser Familie herrscht die Regel, es wird erst begonnen, wenn alle da sind. Und jetzt sitzt also die Familie vor den Tellern, wo nichts drauf ist und hat Hunger. Dann kommt die junge Frau und dann geht es so los. Mia pickte mit der Gabel in eine Scheibe Käse, platzierte sie auf ihr Brot, betrachtete es und legte es mit angeekelter Miene zurück auf den Teller. Der Appetit war ihr vergangen. Sie musste nur in das feixende Gesicht ihres Bruders sehen, um zu wissen, dass dies kein guter Abend mit ihrer Familie werden würde. Sie zuckte seufzend mit den Achseln. Es hat eben länger gedauert, murmelte sie. Ihr hättet ohne mich anfangen sollen.
Mir allein war mal wieder überfordert, höhnte der Bruder, der keine Gelegenheit ausließ, ihr seine gymnasiale Schulbildung vorzuhalten. Versuch's doch mal mit Putzen, Schwesterchen.
Bevor Mia auch nur Luft holen konnte, um ihrem Ärger Luft zu machen, mischte sich die Mutter ein. Lass den Jungen in Ruhe, er hatte einen schweren Tag in der Schule.
Jochen nickte scheinheilig. Er wusste, dass er sich keine Sorgen machen musste.
Eine Runde Mitleid für Mamas Liebling, fauchte Mia. Die Mutter schüttelte missbilligend den Kopf.
Dein Ton, Mia, dein Ton.
Mia sah ihren Vater an. Der griff sich die dritte Flasche Bier, legte sie auf die Tischkante, schlug mit der Hand darauf, dass der Kronkorken absprang und genehmigte sich einen großen Schluck.
Der Chef Wickermann kann wirklich, wirklich schwierig sein, murmelte er. Und Mia hörte am Klang seiner Stimme, dass die beiden leeren Flaschen, die neben seinem Teller standen, nicht die einzigen waren, die er bereits intus hatte. Auf ihn konnte sie heute nicht mehr bauen.
Herr Wickermann ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, stellte die Mutter in einem Ton fest, der keinen Widerspruch duldete. Wenn Mia länger arbeiten muss, dann hat sie ihr Pensum mal wieder nicht geschafft. Du kannst froh sein, Mia, dass er dich überhaupt beschäftigt. Und du, sie sah ihren Mann verächtlich an, bist ja auch nicht der Schnellste.
In Mia begann es zu brodeln. Das Grinsen ihres Bruders wirkte wie Brandbeschleuniger. Das scharfige Gesicht ihres Vaters wie ein brennendes Streichholz.
Ich habe dich mit dem Schröder im Café gesehen, sagte sie mit honigsüßer Stimme zu ihrer Mutter. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch so nahe steht. War das nicht ein Zungenkuss?
Die Mutter zuckte zusammen und funkelte die Tochter wütend an. Diesen Angriff hatte sie offensichtlich nicht erwartet. Der Vater leerte mit ausdruckslosem Gesicht seine Flasche, rülpste und stellte sie neben den Teller. Der Bruder hob die Augenbrauen. Blöd war er nicht, der Kleine.
Was? Hakte er nach. Du mit dem Schröder? Wirklich?
Herr Schröder ist ein Mathelehrer, Jochen, rechtfertigte sich die Mutter. Wir haben besprochen, wie ich dir in Mathe helfen kann.
In Mathe? Fragte Jochen verständnislos. Das kann ich doch. Ausgerechnet du willst mir in Mathe helfen?
Dass ihre Mutter für jede noch so einfache Rechnung einen Taschenrechner brauchte, war in dieser Familie ein offenes Geheimnis. Die Mutter schnappte hörbar nach Luft. Ihr hatte es offensichtlich die Sprache verschlagen.
Kannst du nicht einmal die Wahrheit sagen? Fragte Mia ernst.
Wahrheit, Wahrheit, was ist denn die Wahrheit? Schnappte die Mutter.
Das, was du dafür hältst? Du hast ja keine Ahnung.
Ja, so geht es in der Familie weiter. Über Wahrheit wird nicht gesprochen. Und für Mia ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wahrhaftig zu sein. Deswegen hat sie einen Wahlspruch und den hat sie sich bei den Punks geholt. Be true to yourself and fuck the world. Also auf Deutsch, sei dir selber treu, sei wahrhaftig und ja, pfeif auf die Welt. Und ich muss noch dazu sagen, das spielt alles 1986. Da ist die Punk-Szene in England gerade schon wieder am Abnehmen, aber in Deutschland ganz groß. Ja, Nina Hagen feiert da gerade so ihre erste Blüte. Und Nina Hagen verehrt Mia über alles. Und sie hat in ihrer Firma schon einiges erlebt, was nicht gut war. Und jetzt, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und jetzt will sie endlich wahrhaftig sein, färbt sich die Haare, schneidet sie stoppelkurz, ja, ruiniert ihre Klamotten so, dass es punkig aussieht und stellt sich so am nächsten Morgen der Familie vor. Und da lese ich Ihnen noch ein kleines Stückchen draus vor, wie das dann gewirkt hat. Und das ist tatsächlich passiert, müssen Sie sich vorstellen, ja. Die junge Frau war übrigens 20 und das ist zu einer Zeit, ich glaube, da war man noch nicht volljährig, oder? Wann kam das mit, dass man mit 18 war? War man gerade schon volljährig? Also gut. Okay. Als sie die Treppe herunterkam, saß ihr Vater allein am Tisch. Er schaute sie hilflos an.
Warum Punk? Warum ausgerechnet Punk?
Bei ihrem Anblick erfuhr ihrer Mutter ein spitzer Schrei. Ihr Vater verschluckte sich an seinem Brötchen und fing hysterisch an zu husten. Ihre Mutter gewann Zeit, indem sie ihm heftig den Rücken klopfte. Jochen, der Bruder, starrte sie mit offenem Mund an. Dann musterte er sie von oben bis unten und ein anzügliches Grinsen umspielte seine Lippen.
Cooles Outfit, sagt er. Vielleicht käme da ja noch ein anderer Job für dich in Frage. Der Vater hatte seine Luftröhre von Brotkrümeln befreit. Mia, so kannst du nicht zur Arbeit gehen, heulte er. Das wird Wickermann gar nicht gefallen. Geh schnell hoch ins Bad und wasch dich. Dann schaffst du es noch pünktlich ins Büro. Auch ihre Mutter hatte sich gefangen und starrte sie feindselig an. Es reicht mir, Mia. Jetzt ist endgültig Schluss, schnaubte sie. Du siehst aus wie eine Nutte. So eine wie du hat hier keinen Platz. Wir sind eine ordentliche Familie. Ach wirklich? Fragte Mia ironisch. Ich soll die Nutte sein? Oh oh. Der Kommentar war ihr ganz spontan herausgerutscht. Schlagartig wurde Mia klar, dass die Mutter ihr diese Worte nicht verzeihen würde. Diese war blass geworden und blickte die Tochter hasserfüllt an. Verlass mein Haus sofort und lass dich hier nie wieder blicken, zischte sie. Und genau das passiert. Die Mutter setzt sie raus. Und jetzt ist sie schneller irgendwie aus dieser für sie sehr spießigen Umgebung, als sie es sich gedacht hat. So schnell hatte sie es dann doch nicht gedacht, dass das sie jetzt wirklich ihr Lebensziel umsetzen muss. Fährt nach Hamburg und kommt da echt in die Punkszene. Wird Bedienung in einem Punklokal, fühlt sich da hervorragend, lernt einen Mann kennen. Ja, wird schwanger, weil sie noch nicht so richtig verstanden hat, wie das funktioniert und nicht verhütet. Sie sind so ein richtig cooles Punkpärchen. Das geht alles ganz prima, bis sie das zweite Kind kriegt. Und das ist jetzt wirklich passiert. Ja, sie spricht nicht drüber, dass ihr Mann immer weniger da ist. Sie nimmt das wohl zur Kenntnis, aber sie hat ja gelernt, nicht drüber zu reden. Und dass er dann kaum noch auftaucht, als sie mit dem zweiten Kind schwanger ist, das kriegt sie auch nicht so richtig mit. Und dass er dann gar nicht mehr kommt und auch bei der Geburt nicht dabei ist, das kriegt sie auch nicht richtig mit. Muss ich mal gucken, ja, Zeit. Dann ist, Tochter ist 2 Wochen alt, passiert Folgendes. Und das ist jetzt, wie gesagt, passiert. Als es morgens um 9 Uhr an ihrer Wohnungstür klingelte, schlief Mia noch. Das Baby war erst 2 Wochen alt und hatte sie nachts mehrfach geweckt. Auch Sid, ihr Sohn, der heißt nach dem Punk-Rocker Sid Vicious, Sex Pistols, hieß die Gruppe, ja. Auch Sid schien merkwürdig verstört. Seit Ninas Geburt wollte er jede Nacht in ihrem Bett schlafen. Das konnte sie jedoch gut nachvollziehen. Immerhin hatte er eine Schwester bekommen und musste sich damit abfinden, dass sich nicht mehr alles um ihn drehte. Sie warf sich einen Bademantel über und warf einen Blick durch den Spion in der Tür. Draußen stand ein Mann in einem beigen Regenmantel. In der einen Hand hielt er einen Zollstock, in der anderen eine Aktentasche und er wollte gerade zum zweiten Mal klingeln, als Mia die Tür öffnete. Er musterte sie erstaunt von oben bis unten. Guten Morgen, Frau Benslow. Offensichtlich haben Sie nicht mit mir gerechnet. Ich hatte mit Ihrem Mann doch abgemacht, dass ich um 9 Uhr die Wohnung ausmesse, erklärte er. Was? Wie bitte? Was wollen Sie? Fragte Mia entgeistert, die glaubte, sich verhört zu haben. Die Wohnung ausmessen. Wenn ich nächste Woche hier einziehen will, brauche ich die Maße, sagte der Mann und schaute sie entschuldigend an. Das habe ich alles mit Ihrem Mann bei der Besichtigung besprochen. Er öffnete die Aktentasche, holte ein dünnes Heft heraus und reichte es ihr. Mietvertrag stand oben auf der ersten Seite. Als Mieter war der Name des Mannes, der vor ihr stand, angegeben. Als Vermieter las sie Jake Benslow. Die Adresse stimmte und als Mietbeginn stand da tatsächlich die nächste Woche. Plötzlich spürte Mia ihre Beine nicht mehr. Sie gaben einfach unter ihr nach. Am Türrahmen rutschte sie zu Boden. Sid, der hinter ihr aus dem Bett gekrochen war, rief panisch, Mia, Mia! Der Mann beugte sich besorgt über sie. Geht es Ihnen nicht gut? Soll ich einen Arzt rufen? Junge, hol deiner Mama ein Glas Wasser. Sid sprang in die Küche und beeilte sich so sehr, dass er die Hälfte unterwegs verschüttete. Mia nahm das Glas und trank. Dann rappelte sie sich hoch, wobei der Mann ihr half. Ich wusste nichts davon. Jake hat mir nichts davon gesagt, flüsterte sie. Dem Mann war das sichtlich unangenehm. Frau Benslow, begann er. Ritter, korrigierte sie ihn. Jake und ich, wir sind nicht verheiratet. Frau Ritter, das tut mir außerordentlich leid. Ich habe meine Wohnung schon vor 3 Monaten gekündigt. Ich muss hier nächste Woche einziehen. Schon vor 3 Monaten? Jake hatte ihr 3 Monate lang nichts gesagt. Das Baby begann zu weinen. Kommen Sie rein, sagte Mia tonlos. Ich muss das Baby stillen. Sie schleppte sich ins Schlafzimmer, nahm ihre Tochter hoch, trug sie zu dem Sofa, das sie der Bequemlichkeit halber in die Küche gestellt hatte, und winkte dem Mann, ihr zu folgen. Sie öffnete ihren Morgenrock und darunter trug sie nichts. Wenn es Sie stört, dann gucken Sie weg, sagte sie müde und legte das Baby an ihren Busen. Nina schnappte zu und begann hungrig zu saugen. Sid setzte sich neben seine Mutter und blickte den Eindringling wütend an. Ja, und dann packt sie zusammen, ruft ihre Freundin an. Und es ist tatsächlich so, die Wohnung ist weg. Und der Kleine ist natürlich total sauer auf den bösen Mann und versteht überhaupt nicht, dass der Papa, den er ja gerade erst gesehen hat, ihm nichts gesagt hat und sagt, das hätte mir mein Papa sagen können. Und die Mia als gute Mutter will ihrem Kind den Vater irgendwie nicht madig machen und sagt, ja, das hat er wohl vergessen. Und daraufhin guckt der Junge ganz merkwürdig. Dann packt sie ihren Kram zusammen und hat wie so ein Déjà-vu. Weil das hat sie bei ihrem Auszug bei ihren Eltern auch gemacht. Sie hat ihren Kram gepackt. Ja, und dann fängt sie an zu überlegen. War's das jetzt mit dem wahren Leben? Be true to yourself and fuck the world? Jake verkörperte diese Form des Lebens. Er war nur nicht sich selbst treu. Und Mia hatte einfach nicht wahrhaben wollen, dass sie nicht Teil seines Lebens, sondern Teil der Welt war, auf die er pfeifen würde, wenn sie ihm nicht mehr passte. Wenn sie ehrlich war, hatte er sie darüber nie im Unklaren gelassen. I don't need a fucking girlfriend, hatte er ihr zu Beginn ihrer Beziehung gesagt. Und sie hatte sich nicht darauf eingelassen, weil sie sich Hals über Kopf in diesen Mann verliebt hatte. Sie setzte sich auf die Bettkante und schlug die Hände vors Gesicht. Denn die Erkenntnis traf sie wie ein Schlag. Sie hatte, ohne es zu wollen und ohne dass es ihr bewusst geworden war, eine ganz ähnliche Beziehung geführt wie ihre Eltern, indem sie sich ebenso bereitwillig Jakes Forderungen und Launen unterworfen hatte, wie ihr Vater den Forderungen und Launen ihrer Mutter. Ja, das ist ihr klar geworden und dann muss sie natürlich einen Job kriegen. Ja, das ist irgendwie was ganz Neues für sie, weil bis jetzt hat irgendwie das ist alles von alleine geklappt. Ja, und dann kommt der große Kulturschock, denn sie kriegt ausgerechnet in Oberschwaben. In Ravensburg kriegt sie eine Stellung. Ja, können Sie sich vorstellen, zieht in ein kleines Allgäuer Dorf, weil Ravensburg damals auch schon zu teuer war. Ich meine, ich lebe da jetzt. Es ist wirklich teuer. Ich lebe auch im Umland. Ja, und jetzt kommt diese Punk-Lady mit ihrem Sohn, der Punkhaare hat, kommt jetzt in dieses Allgäuer Dorf und beide erleben kompletten Schock. Ja, der Junge sagt, Mama, ich verstehe die Leute nicht. Das heißt, er sagt ja noch Mia. Aber nachdem er dann erlebt hat, dass alle Jungs ihre Mütter mit Mama ansprechen, verkündet er ihr, dass er das jetzt auch tun will. Ja, es ist es so im Allgäu, ich lebe da, wie gesagt, hier schon seit über 30 Jahren. Integriert wird man ab der 3. Generation. Vorher nicht. Das ist nicht so, dass sie nicht nett zu einem sind. Ja, man ist ja auch zu Touristen nett. Die sind schon nett. Aber dazugehören tut man nicht. Ja, auch unser Sohn gehörte nicht dazu, obwohl der zweisprachig aufgewachsen ist. Ja, der spricht perfekt Schwäbisch. Ja, und Hochdeutsch natürlich, ne? Aber auch der gehört noch nicht dazu. Seine Kinder, wenn er denn in dem Dorf geblieben wäre, was wir nicht sind. Ja, würde dann dazugehören. Und dann passiert etwas, was ganz oft passiert. Solche Kinder werden ausgegrenzt. Ja, da reicht es auch heute noch im Allgäu, dass man evangelisch ist und nicht katholisch. Tatsächlich, haben wir erlebt. Im Jahr 2000. Ja, also ist immer noch ein bisschen so. Dann schließen sich diese Kinder mit anderen Kindern zusammen, die auch ein bisschen ausgegrenzt werden. Und das ist in dem Fall ein türkischer Junge. Also er schließt sich einem türkischen Jungen an. Und da er entsetzlich gemobbt wird und seine Mitschüler ihm richtig, richtig zusetzen, sorgen dann die älteren Brüder von dem türkischen Jungen dafür, dass das aufhört. Also die tun was für ihn. Und dann, wie das so ist, wollen sie, dass er was für sie tut. Und so kommt er, ohne es zu merken, in einen Drogenring. Ja, zu Anfang weiß er gar nicht, was er für Päckchen da ausliefert. Er hat keine Ahnung, warum das niemand wissen darf. Zuerst wundert er sich, dass auf den Briefen keine Adresse steht. Und irgendwann weiß er dann, was das ist. dass das Drogen sind und kommt dann ganz empört eines Tages zu seinem Chef und sagt, das sind Drogen, das macht die Leute doch süchtig. Und der Türke sagt, ja Gott, hoffentlich, ne? Ist gut fürs Geschäft. Ja, und das wäre alles so ganz gut weitergegangen, weil er fühlt sich da ganz wohl. Seine Schwester merkt zwar, dass da irgendwas anders wird, dass er sich auch anders verhält, aber er fühlt sich gut und sicher dort. Wenn dort nicht jetzt in der Zwischenzeit ja die deutsch-deutsche Grenze gefallen wäre und ganz neue Völkerstämme auf den Markt drängen. Und das sind in dem Fall die Russen. Ja, und das ist tatsächlich in Ravensburg auch so passiert. Also da gibt's die Mafia ist da ganz gut eingeführt, ja, die 'Ndrangheta. Aber die machen da nichts Böses. Ja, die waschen dort ihr Geld. Die betreiben Restaurants und sind ehrbare Geschäftsleute. Das ist da ein offenes Geheimnis. Ja, das, was die an Kriminalität verüben, machen die woanders. Und jetzt kommen dann die Russen rein und versuchen jetzt wirklich ein Stück von dem Kuchen zu kriegen. Und das merken die Türken. Und dann wird es ganz klar, der Russe muss weg. Und dann habe ich was gemacht, was ich in meinen Büchern noch nie gemacht habe. Ich habe meinen ersten Mord begangen. Denn dieser Russe musste weg.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.